Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
In Bukarest findet heute die Sitzung der regierungsinternen Arbeitsgruppe statt, die ein neues Maßnahmenpaket zur Begrenzung der Kraftstoffpreise festlegen wird. Laut Premierminister Ilie Bolojan wird höchstwahrscheinlich eine Senkung der Kraftstoffsteuer in Betracht gezogen. Er betonte jedoch, dass das staatliche Eingreifen aufgrund der Haushaltszwänge begrenzt sein werde. Vergangene Woche hatte die Bukarester Regierung eine Dringlichkeitsverordnung verabschiedet, die ab dem 1. April eine Krisenlage auf dem Kraftstoffmarkt ausruft und Interventionsmaßnahmen bis Ende Juni einführt. Die Verordnung sieht unter anderem eine Deckelung der Handelsmarge auf dem Niveau des Jahresdurchschnitts 2025 für die gesamte Lieferkette von der Raffinerie bis zum Endverkauf, eine Beschränkung der Diesel- und Rohölexporte sowie Sanktionen von bis zu 10% des Jahresumsatzes bei Nichteinhaltung der Vorschriften vor. Der Bukarester Senat debattiert und stimmt heute über einen einfachen Misstrauensantrag gegen Umweltministerin Diana Buzoianu ab. Die Unterzeichner des Dokuments aus den Reihen der nationalistischen Opposition werfen ihr die Blockierung von Energieprojekten, die Wasserkrise in zwei Kreisen im Süden Rumäniens sowie die Art und Weise vor, wie sie das Problem der Mülldeponien handhabt. Die Sozialdemokraten, die sich an der Regierung beteiligen, haben angekündigt, den Misstrauensantrag zu unterstützen, während die USR, die Partei von Ministerin Diana Buzoianu, die Kritik der Antragsteller zurückgewiesen und PSD der wiederholten Verletzung des Kooperationsprotokolls innerhalb der regierenden Koalition bezichtigt hat. Der Senat hatte bereits im Dezember vergangenen Jahres einen einfachen Misstrauensantrag gegen Diana Buzoianu debattiert. Die EU-Kommissare Roxana Munsatu und Apostolos Tsitsikostas befinden sich zu getrennten Besuchen in Rumänien. Die Vizepräsidentin der Kommission für soziale Rechte und Kompetenzen, hochwertige Arbeitsplätze und Vorbereitung, die Rumänin Roxana Munsatu, hat heute Treffen mit Präsident Nicu Jordan und Premierminister Ilie Bolojan auf dem Programm und führt ein Gespräch mit den Vereinigten Arbeitsausschüssen des Senats und der Abgeordnetenkammer zu Sozialpolitik und Arbeitsmarkt. Seinerseits prüft der EU-Kommissar für nachhaltigen Verkehr und Tourismus Apostolos Tsitsikostas gemeinsam mit den rumänischen Behörden Konnektivitätsprojekte, Initiativen und Strategien zur Förderung des wirtschaftlichen Zusammenhalts und zur Stärkung der Lieferketten sowie die Schlüsselrolle der EU-Finanzierung bei der Modernisierung der Verkehrsnetze. Die Partei AUR, die souveränistische Opposition in Rumänien, würde laut einer vom Zentrum für Stadt- und Regionalsoziologie kurz durchgeführten Umfrage 33% der Stimmen erhalten, wenn kommenden Sonntag Parlamentswahlen stattfänden, gefolgt von PSD mit 24% und PNL mit 16%. Auf den nächsten Plätzen folgen die USR mit 9% und der Ungarnverband mit 5%. Auf die Frage nach der Richtung, in die sich Rumänien bewegt, antworteten 80% der Befragten, dass die Dinge in die falsche Richtung gehen, während nur 17% sagen, die Richtung sei richtig. Die Erhebung wurde an einer national repräsentativen Stichprobe von 1517 erwachsenen Personen im Zeitraum vom 23. bis zum 27. März durchgeführt. Einzelheiten zu den Spannungen in der Regierungskoalition folgen nach den Nachrichten. US-Präsident Donald Trump erklärt, er könnte die Einnahme der strategisch wichtigen iranischen Insel Karg im Golf anordnen, behauptet aber gleichzeitig, die Verhandlungen mit dem Iran machten erhebliche Fortschritte und Teheran habe die meisten Forderungen Washingtons akzeptiert, so berichten internationale Medien. Karg spielt eine entscheidende Rolle für die iranische Wirtschaft, da 90% des von Teheran exportierten Erdöls von dort verschifft wird. Die Insel war bereits Ziel amerikanischer Bombardierungen, doch Teheran hat seine Verteidigung sowohl auf Karg, das sich rund 25 Kilometer vor der iranischen Küste befindet, als auch in den umliegenden Gewässern ausgebaut. Das islamische Regime in Teheran wirft den USA vor, lediglich über Verhandlungen zu reden und erklärt sich zu einer militärischen Konfrontation am Boden bereit, während Israel seine Bombardierungen fortsetzt und mitteilt, in wenigen Tagen die sogenannten prioritären Ziele im Iran erschöpft zu haben. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Es geht nun weiter im Funkjournal von Radio Rumänien International. Den ersten aktuellen Beitrag verfasste Sorin Titus Jordan. Der Gesamthaushalt, der auch den Etat der Sozialversicherungen für 2026 enthält, ist im Amtsblatt veröffentlicht worden und gilt damit verbindlich für alle staatlichen Stellen. Die entsprechenden Gesetze waren vor knapp 2 Wochen vom Parlament in Bukarest verabschiedet worden, traten aber wegen Einsprüchen der nationalistischen Opposition um die Partei Allianz für die Vereinigung der Rumänen erst verspätet in Kraft. Das Verfassungsgericht hat die Klagen einstimmig abgewiesen und mitgeteilt, es habe keine Unregelmäßigkeiten im Gesetzgebungsverfahren festgestellt. Die AUR hatte das beschleunigte Verfahren bei Beratung und Verabschiedung kritisiert. Zu den Vorwürfen unrealistischer Annahmen erklärte das Gericht, dabei handle es sich eher um Fragen im Ermessensbereich politischer Entscheidungen und nicht um Verfassungsfragen. Mit dem Inkrafttreten des Haushalts beginnt die wichtigste Phase, das ist die verantwortungsvolle Umsetzung, hat Finanzminister Alexandru Nazare in sozialen Medien erklärt. Der Haushalt sorge für Planbarkeit für Behörden, Kommunen und Wirtschaft, für die Fortsetzung von Projekten, die Zahlung sozialer Leistungen und einen stabilen Staat. Außerdem eröffne er Spielraum für Investitionen aus EU-Mitteln, eine Chance, die Rumänien unbedingt nutzen müsse. Der Finanzminister hat allerdings angesichts eines zunehmend unsicheren internationalen Umfelds auch zu Vorsicht aufgerufen. Der Haushalt geht für dieses Jahr von einem Bruttoinlandsprodukt von erstmals über 2.000 Milliarden Lei aus, umgerechnet rund 400 Milliarden Euro. Begründet ist er auf einem Wachstum von 1%, einer durchschnittlichen Inflation von 6,5%, einem Defizit von 6,2% und einem durchschnittlichen monatlichen Nettolohn von 5.555 Lei, also etwa 1.100 Euro. Für die Entwicklung von Gemeinden und lokalen Verwaltungen sind in diesem Jahr mehr als 32 Milliarden Euro vorgesehen. Das sind in rumänischer Landeswährung 164 Milliarden, also über 25 Milliarden mehr als im Vorjahr. Der größte Teil der Investitionen soll aus EU-Mitteln stammen, die auf mehr als 110 Milliarden Lei geschätzt werden, rund 22 Milliarden Euro. Zur Sicherstellung der Haushaltsdisziplin legen die gesetzlichen Bestimmungen auch Obergrenzen für wichtige Ausgabenposten fest, darunter für Personal, Sozialleistungen und die Staatsverschuldung. Der Haushalt entstand dieses Jahr in einer Zwangslage, in der das Defizit 2024 bei 8,65% der Wirtschaftsleistung lag, dem höchsten Wert in der Europäischen Union. Nach vorläufigen Angaben des Finanzministeriums konnte die Zunahme des Defizits letztes Jahr zumindest unter Kontrolle gebracht werden. Das Minus lag 2025 bei 7,65%. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres setzte sich die Drosselung des Defizits fort. Es betrug 0,7% des Bruttoinlandsproduktes, halb so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ein letztendlich positiver Trend, bemerkten Analysten.
Zum zweiten Hintergrundbericht im Funkjournal von Radio Rumänien International. Der Haushalt für 2026 ist mit Ach und Krach verabschiedet worden. Doch die Spannungen innerhalb der Vier-Parteien-Koalition, insbesondere zwischen Sozialdemokraten und Liberalen, flauen nicht ab. Stefan Stoica hat die aktuelle politische Konstellation in Rumänien unter die Lupe genommen. Im Studio ist Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung seines Berichts. Mit einer noch nie zuvor dagewesenen Verzögerung von nahezu 3 Monaten hat die rumänische Regierung gegen Ende März den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Die schwierige Ausarbeitung sowie die hitzigen Debatten im Parlament haben die Spannungen innerhalb der 4 Parteien umfassenden Koalition weiter verschärft. Der liberale Premierminister Ilie Bolojan drängte auf einen realistischen Haushalt, der keine Ausgaben ohne klar ausgewiesene Finanzierungsquellen enthält und den Zeitplan zur Reduzierung des Defizits einhält. Die Sozialdemokraten hingegen kämpften nachdrücklich für bestimmte Maßnahmen der sozialen Solidarität, für die zunächst keine finanzielle Deckung vorgesehen war. Dabei drohten sie wiederholt, dem Haushalt ihre Zustimmung zu verweigern, sollten die Sozialmaßnahmen nicht berücksichtigt werden. Letztlich wurden einige dieser Maßnahmen dennoch in den Haushalt aufgenommen, nachdem entsprechende Mittel aufgetrieben werden konnten. Gleichwohl verbirgt die PSD ihre Verärgerung nicht mehr und kündigt an, interne Beratungen über den Verbleib in der Regierungskoalition fortzusetzen. Tatsächlich strebt die Partei weniger eine Trennung von den Liberalen an, vielmehr will sie einen Rücktritt des Premierministers Bolojan bewirken, der von den Sozialdemokraten als zu unnachgiebig eingeschätzt wird. Während eines Besuchs bei Parteikollegen in der Provinz erklärte PSD-Chef Sorin Grindanu, eine schlecht funktionierende Koalition dürfe nicht allein aus Gründen der Stabilität fortgeführt werden, wenn sie der Bevölkerung keinen Wohlstand bringe. Grindanu nannte 3 mögliche Szenarien, die parteiintern diskutiert würden. Das Festhalten an der aktuellen Konstellation mit dem amtierenden Premier, ein Gang in die Opposition oder eine Neuausrichtung innerhalb der Koalition. Eine Entscheidung will die PSD erst nach den Osterfeiertagen bekannt geben. Mehrere regionale Parteifilialen haben sich jedoch bereits für einen Austritt aus der Koalition ausgesprochen. Zuvor hatte sich Grindanu in Brüssel über eine angebliche Annäherung zwischen den Liberalen und der populistischen Opposition beschwert und zugleich betont, dass die PSD weder eine Minderheitsregierung unterstützen, noch ein Bündnis mit der sich selbst als souveränistisch bezeichnenden AUR eingehen wolle. Politische Beobachter schließen ein solches Szenario allerdings nicht aus. Schließlich hat die PSD mit der AUR nicht nur einmal liebäugelt. Die Nationalliberale Partei stellt sich hinter ihren Vorsitzenden und Ministerpräsidenten und bezeichnet das Vorgehen der Sozialdemokraten als politisches Abenteuer. Die Liberalen warnen ausdrücklich, ein Sturz der Regierung mit den Stimmen der PSD käme einem endgültigen politischen Bruch zwischen beiden Parteien gleich. Auch der Juniorpartner in der Koalition, die linksliberale USR, wirft der PSD vor, das Koalitionsabkommen zu verletzen, indem sie sich im Zusammenhang mit einem Misstrauensantrag gegen Umweltministerin Diana Buzoyanu von der USR an die Seite der AUR gestellt habe. Allein der Ungarnverband UDMR hält sich von den Querelen innerhalb der Koalition fern und gibt bedeckt zu verstehen, dass eine Fortführung der derzeitigen Regierung wünschenswert sei. Politikbeobachtern zufolge seien die vier Parteien nahezu gezwungen, gemeinsam zu regieren, um den populistischen Trend entgegenzuwirken. Würden am kommenden Sonntag Parlamentswahlen stattfinden, käme die AUR laut einer Umfrage des Zentrums für urbane und regionale Soziologie auf 33% der Stimmen, gefolgt von der PSD mit 24% und der PNL mit 16%. Dahinter kämen die USR mit 9% und der UDMR mit 5%. Sowohl in der aktuellen parlamentarischen Konstellation als auch in einer möglichen zukünftigen nach vorgezogenen Neuwahlen wäre jede neue Regierungsbildung ohne die Beteiligung der AUR nicht mehr vorstellbar.
Sie hören Radio Rumänien International.
Pro Memoria zur Geschichte Rumäniens.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit der Geschichtsrubrik Pro Memoria von Stelio Lambru. Der katholische Konfessionsunterricht im rumänischen Raum blickt auf eine jahrhundertlange Geschichte zurück. In der Moldau setzte er früher ein und war mit der Präsenz katholischer Bistümer gegen Ende des 13. Jahrhunderts verbunden. In der Walachei gab es Versuche zur römisch-religiösen Organisation, die jedoch der durch die Migrationen des 11. bis 13. Jahrhunderts verursachten Instabilität nicht standhielten. Die Entstehung der griechisch-katholischen Kirche in Siebenbürgen gegen Ende des 17. Jahrhunderts bedeutete katholischen Unterricht in rumänischer Sprache, in dem die lateinische Sprache eine zentrale Stellung einnahm. Rodica Miron ist Direktorin des römisch-katholischen Kollegs Sfântul Iosif in Bukarest und hat die Bedeutung des griechisch-katholizismus für die Entwicklung des katholischen Unterrichtswesens im rumänischen Raum hervorgehoben.
Început de secolul 18 știm că este biserica greco-catolică.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wissen wir, dass die griechisch-katholische Kirche seit dem Jahr 1698 bestand, als ein Großteil der Orthodoxen aus Siebenbürgen sich mit Rom vereinigte. Seither stellten sie die Frage des Unterrichts nach europäischem Vorbild mit Methoden, die aus Wien kamen, mit Methoden, die aus dem Westen kamen. Man legte großen Wert auf die Pflege der rumänischen Sprache, das heißt, das Volk sollte verstehen, was es lernte. Natürlich wurde Latein in jeder Schule gelehrt und diente als Brücke zum Westen, zu den höheren Studien, die danach folgen sollten. Wir wissen, dass nach diesem in Siebenbürgen funktionierenden Modell die walachischen Fürsten Scherban Cantacuzino und Konstantin Brâncoveanu sich um die griechische Akademie in Bukarest kümmerten. Wenn in Siebenbürgen die lateinische Sprache stark war, so wurde hier im Süden das Altgriechische eingeführt. So begann die griechische Akademie von Sfântul Sava. Obwohl die Wahrnehmung des außerkarpatischen Raums jene einer rumänischen Besiedlung war, bestanden zwischen den beiden rumänischen Ländern große Unterschiede. Und einer dieser Unterschiede war die Präsenz des Katholizismus. In der Moldau war der katholische Einfluss aus Polen stärker ausgeprägt, während in der Walachei der orthodoxe Einfluss aus dem Balkanraum aus Bulgarien und Serbien stärker spürbar war. Rodica Miron berichtet weiter.
In Moldova deja prin ordinele călugărești se începuse învățământul.
In der Moldau hatte durch die Mönchsorden der katholische Unterricht bereits begonnen. Dasselbe wollte man gewissermaßen auch in der Walachei einführen. Nur war die Lage hier hinsichtlich des Episkopats etwas schwieriger. Wenn in Siebenbürgen zum Beispiel dank des Habsburgerreiches die Schule einen Aufschwung nehmen konnte und sogar jene in rumänischer Sprache durch die Unierten, durch die Griechisch-Katholiken, so waren die Dinge in der Walachei schwerer zu bewerkstelligen. In der Zwischenzeit hatte auch die orthodoxe Kirche an Aufschwung gewonnen, die diese Öffnung zum Westen hin stets als etwas nicht ganz Gutes betrachtete, als eine Form des Proselytismus. So legte sie der Ausbreitung der katholischen religiösen Kongregationen bei der Gründung von Schulen mehr oder weniger Hindernisse in den Weg. Dennoch wurde neben jeder Pfarrei Unterricht erteilt. Doch das 19. Jahrhundert sollte große Veränderungen in der rumänischen Gesellschaft bringen. Die modernen Ideen, die Europäisierung und die Abkehr vom durch das Osmanische Reich ausgeübten orientalischen Einfluss führten zur Annäherung an die westliche Welt. Die großen politischen Umwälzungen auf dem europäischen Kontinent während der napoleonischen Kriege und die veränderte Wahrnehmung alter Regierungspraktiken ließen die Rumänen nach anderen Lebens- und Bildungsmodellen streben. Wenige Jahre vor der Revolution von 1821, dem ersten Jahr jenes Jahrhunderts, das eine bedeutende Statusveränderung der rumänischen Fürstentümer herbeiführen sollte, wurde die erste katholische Schule in Bukarest eröffnet. Rodica Miron dazu.
Iată, anul 1816, un an important, un nod istoric.
Und so befinden wir uns im Jahr 1816, einem bedeutenden Jahr, einem historischen Knotenpunkt. Einerseits waren die Phanariotenfürsten der Hohen Pforte unerwünscht geworden, die sich überzeugt hatte, dass diese nicht mehr ganz aufrichtig waren und ihnen daher kein so großes Vertrauen mehr entgegenbrachte. Andererseits hatten die Rumänen genug von ihnen, sowohl jene aus der Moldau als auch jene hier aus der Walachei, und strebten nach etwas anderem. Und so wurden unter den Bedingungen, in denen die Bukarester Elite eine westliche Schule anstrebte, hier die Voraussetzungen geschaffen, um den Mönchen, die sich hier befanden, zu helfen. Man half den Bischöfen von Csopla, eine Schule zu öffnen. Und es ist das Jahr 1816, in dem dafür die Redemptoristenmönche herbeigeholt wurden, eigens in Wien ausgebildet. Es war ein modernes Schulmodell, in dem die christliche Lehre gemeinsam mit den Wissenschaften und praktischen Fertigkeiten unterrichtet wurde. Rodica Miron.
Erau și călugării francescani, dar ei făceau doar cateheză acolo.
Es gab auch Franziskanermönche, aber diese betrieben nur Katechese. Nun aber bringt der Bischof echte Lehrer, die sich um die Schule kümmern sollen, mit strengen Methoden und einem angemessenen Lehrplan. Die Schule verband Philosophie mit Fremdsprachen und den Wissenschaften, mit Mathematik, mit Topographie. All das wurde also gelehrt, damit hier künftig sowohl ein Ingenieur als auch ein Mechaniker ausgebildet werden konnte. Es wurde nicht nur Katechese betrieben, es gab eine Öffnung, man wollte eine Schule für alle, nicht nur für Katholiken. Es war eine Schule, die von der katholischen Kirche nach westlichen Normen geführt wurde. In den folgenden Jahren sollte das katholische Bildungswesen sich in dem Maße weiterentwickeln, wie die rumänische Gesellschaft auf dem Weg der Modernisierung voranschritt. Die Entstehung des rumänischen Staates im Jahr 1859 bedeutete viel, und die Gründung von Eliteschulen wie dem Institut Santa Maria und dem Lycée Notre-Dame de Sion waren natürliche Folgen des Zeitgeists.
Thank you. 3 Minuten für die Umwelt. Die Öko-Rubrik von Radio Rumänien International. Nach mehr als 70 Jahren ist der Gänsegeier zurück in Rumänien. Die ersten 25 Exemplare sind bereits eingetroffen und markieren den Startschuss für ein großes, langfristiges Wiederansiedlungsprojekt im Făgăraș-Gebirge. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Daniel Ona. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Hinter der Initiative stehen die Organisationen Milvus Group und Conservation Carpathia, tatkräftig unterstützt von Partnern aus Spanien, dem Land, aus dem die Vögel stammen. Robert Zeitz, Ornithologe und Experte des Projekts, erklärt, dass die ersten großen Eingewöhnungsfolieren in der Nähe der Gemeinde Rucker der erste entscheidende Schritt sind, damit sich die Tiere an ihre neue Heimat anpassen.
Vulturii vor sta aproximativ 6 luni în aceste voliere, perioada în care se familiarizează.
Die Geier werden etwa 6 Monate in diesen Volieren verbringen. In dieser Zeit sollen sie sich an die neue Umgebung und die Landschaft der Făgărașberge gewöhnen. Wenn wir sie dann schrittweise freilassen, werden sie das Gebiet normalerweise nicht verlassen, weil sie diese Zeit im Gehege nicht als Stress empfinden. Wir wenden die sogenannte Soft-Release-Methode an. Das heißt, das Gehege wird geöffnet, die Vögel können hinausfliegen, aber jederzeit wieder zurückkehren. Das ist ein bewährtes Konzept, das in vielen Ländern sehr erfolgreich funktioniert. Außerdem bekommen die Vögel Satellitensender, damit wir ihre Flugrouten genau verfolgen können. Wir haben bewusst Jungvögel hierher gebracht. Wenn sie dann in 4 bis 5 Jahren geschlechtsreif werden, werden sie hoffentlich anfangen, hier bei uns zu brüten. Gänsegeier sind als Aasfresser so etwas wie die Gesundheitspolizei der Natur. Sie reinigen die Umwelt und verhindern die Ausbreitung von Krankheiten. Doch ihre Präsenz bringt auch den Menschen vor Ort handfeste Vorteile. In der Gemeinde Valea Mare Pravoț soll bald ein eigenes Besucherzentrum namens Haus des Geiers entstehen. Warum solche Bildungsangebote so wichtig sind, betont Ornithologe Robert Zeitz.
Dieser
Aspekt ist enorm wichtig. Wir haben schon bei der Wiederansiedlung von Wisenten und Bibern gesehen, wie gut das funktioniert. Durch solche Infozentren kommen Touristen, Familien und Schulklassen in die Region. Sie stellen kluge Fragen und nehmen viel wertvolles Wissen mit nach Hause. Solche Zentren sind essentiell, aber sie müssen auch wirklich leben. Es gab in der Vergangenheit leider Fälle, auch in anderen Ländern, wo Infozentren gebaut wurden und dann leer standen. Wir müssen also aktiv sein und die Menschen anziehen, damit diese Orte ihren Zweck erfüllen. Die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus steht bei diesem Projekt also weit oben auf der Prioritätenliste. Sobald sich die Geier im Ökosystem eingelebt haben, sollen Besucher die Möglichkeit bekommen, sie in aller Sicherheit zu beobachten. Doch dafür gelten klare Spielregeln, wie Experte Robert Zeitz erklärt.
Wir
werden Wanderwege und spezielle Beobachtungspunkte einrichten. Wo genau die hinkommen, entscheiden wir aber erst, wenn sich die Vögel endgültig niedergelassen haben und wir ihre genaue Ruhe- und Nistplätze kennen. Der Gänsegeier ist ein geselliger Vogel, der in Kolonien brütet. Wenn der Beobachter weit genug entfernt ist, stört das die Tiere überhaupt nicht. Gleichzeitig werden wir den Zugang zu sensiblen, nicht autorisierten Zonen strikt beschränken. Gänsegeier sind riesige, imposante Vögel. Sie sind extrem wertvoll für die Umweltbildung und ihre bloße Anwesenheit kann dem lokalen Tourismus einen enormen Schub verleihen. Die Rückkehr des Gänsegeiers nach Rumänien korrigiert einen schweren historischen Fehler. Mitte des letzten Jahrhunderts war die Art hier durch intensive Jagd und Giftköder völlig ausgerottet worden. Heute bietet dieses Programm weit mehr als reinen Naturschutz. Es zeigt ein zukunftsfähiges Modell des Zusammenlebens, bei dem die Wiederherstellung der Natur auch wirtschaftlichen Aufschwung für ländliche Gemeinden bringt.
Sie hören Radio Rumänien International.
Willkommen, liebe Hörerfreunde, zu einer neuen Begegnung mit der rumänischen Musik. Die heutige Sendung widmen wir dem zweiten Studioalbum der Rockband Phoenix, Mugur de Fluier. Mugur de Fluier aus dem Jahr 1974 gilt als Meilenstein der rumänischen Rockmusik und markiert den Übergang der Band zu einem unverwechselbaren Ethno-Rock-Stil. Das Album trägt den Untertitel Einführung in ein Konzert über alte rumänische Musik und betont somit die Absicht der Band, die kulturellen Wurzeln Rumäniens in einem modernen Stil in den Vordergrund zu rücken. Nach dem Erfolg des Vorgängeralbums setzte Phoenix die Erforschung und Einführung von Elementen der rumänischen Folklore in ihre Musik fort. Mugur de Fluier bestätigt diese Richtung und bietet eine Synthese aus Rock und einheimischen Musiktraditionen. Und wir beginnen mit dem gleichnamigen Song. Viel Spaß beim Zuhören.
Simt sufletul mugur de fluier. Ce-a doinit cântecul suier. Pentru zilele ce-au fost trecute, soarele-i sus pe cer. Hey!
Das Album wurde in nur 24 Stunden aufgenommen, eine bemerkenswerte Leistung für diese Zeit. Geschrieben wurden die Texte nach wie vor von Victor Kırku, aber auch vom berühmten Duo Sherban Foarță – Andrei Ujică. Victor Kırku ist der Autor des Songs Mugur de Fluier, den wir uns gerade angehört haben. Außerdem wurde zu diesem Song das erste offizielle Musikvideo eines rumänischen Songs gedreht, und zwar von TVR in den Filmstudios in Buftea im Jahr der Veröffentlichung des Albums 1974. Die Kompositionen stammen von Bandleader und Gitarristen, dem verstorbenen Nicolae Kovács, aber auch andere Mitglieder haben zu bestimmten Stücken beigetragen, so der Bassist Josef Kapel und der Sänger Mircea Baniciu. Das Album markiert auch die Rückkehr von Spitzi Reininger in die Band, der von 1967 bis 1970 Mitglied war und als erster Besitzer eines echten Synthesizers der Marke Korg in Rumänien gilt. Und wir hören uns zunächst den Song Musica și Musicia an.
Nu vrei să asculti muzichia, pasăre, vai ce pasăre. Domnule în negru, ca un car cu nebru, nu vrei să asculti muzichia, domnule, ești un zarzăre. Zeule Apollo, care-mi taci acolo, nici tu nu vrei să asculti toată muzica, ești și tu un domn. Durdule pe tine, să te întreb în bine, dacă nu vrei să asculti toată muzica, dar mi-e foarte somn. Pasăre zău, domnul meu zău, zeule rău, surdule.
Musica și Musicia ist der erste Song, der von Josef Kapel komponiert wurde. Die komplexen musikalischen Arrangements, die modernen und archaischen Instrumente, die auf dem Album der Band Phoenix zu hören sind, haben auch diesen Song auf ein extrem hohes Qualitätsniveau gebracht, zumindest für jene Zeit. Die von Sherban Foarță und Andrei Ujică geschriebenen Texte fügten eine tiefgründige lyrische Dimension hinzu, indem sie Poesie und Mythologie verbinden. Anule Hanule ist ebenfalls ein repräsentatives Stück für Phoenix und steht im Kontrast zum Album Mugur de Fluier. Das Album selbst befindet sich übrigens in einem musikalischen Bereich der Kontraste. Leichte, warme Stücke aus dem Folkbereich wechseln sich mit kraftvollen Stücken ab, deren Energie durch E-Gitarre und Bass verstärkt wird und die somit in den Bereichen des progressiven Rocks oder Hard Rocks führen, aber mit den unverzichtbaren Ethno-Folk-Elementen. Wir hören uns in den folgenden Minuten den Song von Nicolae Kovács an, Anule Hanule.
Thank you. plec la han, la hanul de-apoi. În care n-auzi caval și cimboi, nici de sus din cercul lână de oi. Ceasul e de ieri și ziua de joi.
Die Songs auf dem Album Mugur de Fluier der Band Phoenix hatten einen großen Einfluss auf die rumänische Musikszene und inspirierten zuerst die Band Semnal M und dann auch Celelalte Cuvinte. Das Originalcover, das vom Schlagzeuger Valeriu Seppi und seiner Frau gestaltet wurde, wurde zensiert. Die Mitglieder von Phoenix waren allerdings während ihrer gesamten Existenz mehrmals Opfer der Zensur, bis sie 1977 aus dem Land flohen. Alle außer dem Solisten Mircea Baniciu, der seine musikalische Karriere solo fortsetzen wird. Auf dem Cover des Albums wird das Lied Andri Popa als Volkslied angegeben. Tatsächlich stammen die Verse jedoch vom Dichter Vasile Alexandri, der das Gedicht 1843 schrieb. Andri Popa, das wir zum Abschluss unserer heutigen Musiksendung ausgewählt haben, ist das einzige Werk von Mircea Baniciu in der gesamten Geschichte von Phoenix. Mugur de Fluier bleibt ein emblematisches Album, das es geschafft hat, Tradition und Innovation zu verbinden und einen starken Eindruck in der rumänischen Musik hinterlassen hat.
Cine trece în valea seacă cu hangerul părăteacă și cu pieptul dezvelit, Andri Popa cel vestit, Andri Popa cel vestit. Șapte ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot stradă neîncetat, Andri Popa hot bărbat, Andri Popa hot bărbat. E haidu și e vestit, Andri Popa cel voinic. E haidu și e
Sport Event. Manche Fußballmomente sind mehr als nur Spiele. Sie werden zu Legenden. Eine solche Geschichte führt uns zurück in die 1980er Jahre, als eine Mannschaft aus Rumänien ganz Europa überraschte. Ein Außenseiter, der Geschichte schrieb und bis heute unvergessen ist. Wir erinnern uns an einen der größten Triumphe des europäischen Vereinsfußballs, den Abend von Sevilla 1986. Das ist Thema im heutigen Sportevent Plus. Für viele junge Fußballfans heute klingt es fast wie eine Legende, dass rumänische Vereinsmannschaften einst zur Spitze Europas gehörten. Doch für die ältere Generation ist dieser Moment unvergessen, der 7. Mai 1986. Ein Abend in Sevilla, der Fußballgeschichte schrieb. Im Stadion Sanchez-Pizjuan steht Steaua Bukarest im Finale des Europapokals der Landesmeister.
gegen den großen FC Barcelona. Es ist mehr als nur ein Spiel. Es ist die Chance für eine Mannschaft aus Osteuropa, erstmals den bedeutendsten Titel im europäischen Vereinsfußball zu gewinnen. Der Weg ins Finale war beeindruckend. Steaua setzte sich gegen Vejle Boldklub aus Dänemark durch, besiegte Honved Budapest, eliminierte QCC Lahti aus Finnland und schließlich den belgischen Spitzenklub Anderlecht. Vor allem das 3:0 im Halbfinale in Bukarest gilt bis heute als eines der besten Spiele einer rumänischen Mannschaft im Europapokal. Doch in Sevilla wartet ein Gigant. Der FC Barcelona reist mit rund 40.000 Fans an. Alle hoffen auf den ersten Triumph ihrer Mannschaft in diesem Wettbewerb. Die Atmosphäre ist überwältigend, der Druck enorm. Steaua tritt mit einer starken Mannschaft an, im Tor Helmut Dukadam, in der Abwehr organisiert von Spielern wie Stefanio Van und Miodrag Belodedic. Im Mittelfeld und Angriff Namen wie Böloni, Lekatusch, Balint und Pizurka. Trainiert wird das Team von Emerich Jenei. Von Beginn an entwickelt sich ein intensives, taktisch geprägtes Spiel. Steaua verteidigt diszipliniert, setzt auf kluge Konter. Barcelona hat mehr Ballbesitz, findet aber keinen Weg durch die kompakte Defensive der Rumänen. 90 Minuten vergehen, kein Tor. Auch in der Verlängerung bleibt es beim 0:0. Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen. Was dann passiert, geht in die Fußballgeschichte ein. Helmut Dukadam wird zur Legende. Der Torhüter von Steaua pariert alle 4 Elfmeter der Spanier. Eine bis heute einzigartige Leistung in einem Europapokalfinale. Zwar hält auch Barcelonas Torwart 2 Schüsse, doch das reicht nicht. Denn Lekatusch und Balint treffen für Steaua Bukarest. Der Endstand 2:0 im Elfmeterschießen. Steaua Bukarest ist Europapokalsieger, als erste Mannschaft aus Osteuropa überhaupt. Ein Moment, der weit über den Sport hinaus Bedeutung hatte. In einer Zeit politischer Spannungen wird dieser Sieg zu einem Symbol für Hoffnung, Stolz und die Kraft des Außenseiters. Heute, fast 4 Jahrzehnte später, lebt die Erinnerung weiter. Einige der Helden von damals sind nicht mehr unter uns. Doch ihr Triumph bleibt unvergessen. Der 7. Mai 1986, ein Abend, an dem eine Mannschaft Geschichte schrieb und bewies, dass im Fußball alles möglich ist.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.